Bericht.
In Gilgenburg wurde am vergangenen Sonntag am Obelisk für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten aus der Gemeinde eine Tafel mit deren Namen wieder befestigt. Anlass ist der 100. Jahrestag der Schlacht bei Tannenberg. Eingeladen hatten die Gemeinde Gilgenburg und die Stiftung Tannenberg aus Klein-Lehwalde. Uwe Hankamp ist für uns der Einladung gefolgt.
Auf dem Hügel am kleinen Damerausee in Gilgenburg, auf dem der Obelisk für die im Ersten Weltkrieg Gefallenen aus der Gemeinde steht, haben sich am 24. August über 50 Personen versammelt, um der Einweihung einer Tafel mit den Namen einiger toter Soldaten beizuwohnen. Die am Obelisk befestigte Tafel ist eine Kopie, so Gemeindebürgermeister Tadeusz Błaszkiewicz in seinem Vorwort.
Replika ta nie jest metalowa. Mówię to szczególnie, że dłużej tutaj będzie. Jest i plastik, i część tam starych takich, także ona jest uszkodzona, ale nie jest generalnie metalowa.
Einen Dank für finanzielle Unterstützung richtete er an die Kreisgemeinschaft Osterode und deren Vorsitzenden Professor Edgar Steiner. Auch für die weiteren drei Tafeln, die am Obelisk noch fehlen, und die zu ihm hinaufführende Treppe.
Fundacja Polsko-Niemiecka, rozmawiałem z profesorem Steinerem i oni są gotowi przekazać pieniądze na otworzenie kolejnych jeszcze tych trzech tablic. I mi się wydaje, że skoro już Fundacja Tannenberg rozpoczęła takie działania, zmobilizowała niejako, żeby się tutaj tym terenem troszeczkę zająć i uważam, że bardzo dobrze. Fundacja też polsko-niemiecka przekazała kostkę kamienną na wykonanie tych schodów.
Dann begann die eigentliche Einweihung der Tafel. Der evangelisch-methodistische Pastor von Gilgenburg, Artur Poganiacz, würdigte die Toten gleich welcher Religion oder Nationalität.
Wtedy, kiedy działy się te wszystkie niedobre rzeczy w tym miejscu, nie było katolika, nie było ewangelika, nie było Niemca, nie było Polaka. Wszyscy szli ratować, walczyć o to, co było ich. Niemiecka się mówi Vaterland, czyli ziemia ojców, ziemia ojca, ziemia matki. Ona nigdy nie miała podziałów. To my jako ludzie dzielimy się, zakładamy kościoły, organizacje. Ciągle gdzieś walczymy o to, by się dzielić, co jest bardzo złe. I to jest dla mnie wielki przywilej tej małej społeczności, tej ewangelickiej, że mogę tu być i też wspominać swoich parafian, które mają polskie nazwiska. I to jest cudowne.
Die Weihung nahm der Propst der katholischen Gemeinde in Gilgenburg, Marian Glinkowski, vor.
Poświęćmy tę tablicę upamiętniającą to wielkie wydarzenie I wojny światowej. Wspomożenie naszych mili Pana, który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się. Panie Boże Wszechmogący, poświęcamy tę tablicę. Wspomnienie tej wielkiej bitwy pod Tannenbergiem. Chcemy przez tę tablicę przypomnieć zasługi naszych zmarłych. Niech przykład ich życia zachęci nas do lepszego oddania czci Panu Bogu i bardziej sumiennego wypełniania obowiązków względem Boga, Kościoła i Ojczyzny przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Anschließend ergriff Tomasz Osterloff, der Vorsitzende der mitorganisierenden Stiftung Tannenberg, das Wort. Er erinnerte an das erste Opfer des Krieges aus Gilgenburg, das am 23. August 1914 starb.
Chciałem zwrócić uwagę na pierwsze nazwisko na tej tablicy i datę jego śmierci. 23 sierpień 14 roku, 100 lat temu. Podejrzewam, że 100 lat temu rodzina jeszcze nie wiedziała, że jej ojciec, syn, czy brat zginął i gdzieś jest na polu walki. Wydaje mi się, że dużo w tym symboliki tego miejsca, gdzie cofamy się w czasie o 100 lat, kiedy staramy się od nowa przywrócić dla Dąbrówna, Gilgenburga korzenie, przywrócić ten czas, który powinien przede wszystkim łączyć nas. I powinno to być symbolem tego, żebyśmy walczyli o historię, bo w okolicy Dąbrówna jest mnóstwo miejsc, które zasługują na odsłonięcie, zasługują na od nowa pokazanie go wszystkim. Jeśli ta ta tablica w tym celu pomoże, to będziemy naprawdę bardzo szczęśliwi.
Er ging auch auf die Bedeutung dieses Krieges für Polen und die Polen ein.
W tej wojnie ginęli ludzie na wszystkich frontach. W dużej mierze walczyli Polacy. Czasem była to walka bratobójcza dosłownie, bo można było krzyczeć do siebie przez linię frontu w języku polskim. Była to straszna tragedia, ale zakończyła się dla Polski wspaniale, bo ta wojna, w której wyginęły dwa wielkie imperia, właściwie trzy imperia, dała Polsce niepodległość. I to jest też, można powiedzieć, owocem śmierci tych ludzi, którzy są tutaj umieszczeni na tej tablicy.
Das war ein Bericht von Uwe Hahnkamp von der Befestigung einer Tafel mit den Namen der im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten aus Gilgenburg am Obelisk, der ihnen dort gewidmet ist. Die Einweihung fand am vergangenen Sonntag aus Anlass des 100. Jahrestags der Schlacht bei Tannenberg statt. Mehr zum Hintergrund hören Sie in der nächsten Woche.
Beitrag.
Am letzten Samstag ging im Amphitheater in Osterode das Festival der Nationen Europas unter einem gemeinsamen Himmel über die Bühne. Eingeladen hatten der Verband der Deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren und die Allensteiner Abteilung des Verbands der ukrainischen Minderheit in Polen. Uwe Hahnkamp war dabei und hat Eindrücke gesammelt.
Am 23. August, am frühen Nachmittag um 13 Uhr, begannen, wie Sie eben hörten, im Osterode Amphitheater die Glocken zu läuten. So eröffnete die Gesangs- und Tanzgruppe Kovos aus Tarchin in der Ukraine das Festival unter einem gemeinsamen Himmel. Während der Begrüßung der Gäste wurde in den offiziellen Ansprachen auf die große Politik eingegangen, die in diesem Jahr besonders starken Einfluss hatte. Doch wichtiger war danach das Verbindende der Kultur, die 5 der 13 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren lebenden Minderheiten auf die Bühne stellten. Für seine 20-jährige Tätigkeit für sie alle wurde Viktor Marek Lake, der Beauftragte des Marschalls für Minderheitenfragen, geehrt. Dann boten die Künstler dem Publikum in Osterode bis in die frühen Abendstunden einen bunten Strauß an unterschiedlichen Musikstilen, Liedern, Tänzen und Trachten. Ohne uns an die zeitliche Reihenfolge der Auftritte oder eine nationale Zuordnung zu halten, ganz nach dem Motto unter einem gemeinsamen Himmel, hören Sie nun eine Auswahl der Auftretenden unter dem einen Dach des Amphitheaters in Osterode. Beginnen wir mit den jüngsten Teilnehmerinnen, den Kindern der tatarischen Gruppe Buinchuk und den ukrainisch lernenden Schülern aus der Grundschule Nummer 22 und dem Gymnasium Nummer 7 in Allenstein, die unter dem Namen Susirjatschko auftreten. Die dritte Gruppe waren die jungen Tänzerinnen und Tänzer der Gruppe Saga von der Gesellschaft der deutschen Minderheit in Bartenstein, womit wir bei den Tanzdarbietungen wären. Geeignet zum Tanzen war die Einleitung eines Liedes der Ligotzke Wrzosse aus Elgut Proskau im Oppelner Schlesien. Ganz unterschiedlich sind die folgenden Töne der Tataren von Buinchuk und der Roma von Chitano. Volkstanz in Holzschuhen wurde von den Bernsteinblumen vom deutsch-russischen Haus in Königsberg geboten, aber auch Operettenmelodien von einer Solosängerin von dort. Die starken Stimmen der dritten Aufnahme waren die Männer aus der Gesangs- und Tanzgruppe Chorus. Noch eine starke, aber ganz andere ukrainische Männerstimme bot die Folkrockgruppe Berkut, die zum Kaffee einlud, ebenso wie die Ligotzke Vjose zum Cappuccino. Immer wieder, wie es in Helene Fischers Lied heißt, das für das Publikum in Osterode sie und uns, Monika Kschensek, sang, soll auch das Festival der Nationen Europas unter einem gemeinsamen Himmel stattfinden. Vielleicht etwas kürzer als am letzten Samstag, aber in einer ähnlich fröhlichen Atmosphäre. Bis dahin sagen wir mit Matthias Gawronski Adios.
Das waren Eindrücke von Uwe Hahnkamp vom Festival der Nationen Europas unter einem gemeinsamen Himmel am letzten Samstag im Amphitheater in Osterode. Gefördert wurde es unter anderem vom Ministerium für Verwaltung und Digitalisierung, dem Kultusministerium und dem Marschallamt der Woiwodschaft Emland-Masuren. Schirmherren waren Marschall Jacek Protas und der Abgeordnete zum Sejm Miron Sycz. Zu der tatarischen Gruppe Bunczuk bringen wir in einer der nächsten Sendungen weitere Informationen.
Gespräch.
Am letzten Montag kam Heinz Bachfeld aus Schwerin nach Emland und Masuren. Der ehemalige Tiefbauingenieur und jetzige Rentner hatte auf dem Anhänger seines Autos einige Kartons mit Büchern dabei, die er Lesern aus der deutschen Minderheit und Deutschlernenden in unserer Region zur Verfügung stellen wollte. Uwe Hahnkamp hat mit ihm über die Hintergründe dieser Aktion gesprochen.
Haben Sie selber persönliche Beziehungen zu Ostpreußen? Sind Sie selber von hier oder wie kommt der Bezug hierher?
Der Bezug zu Ostpreußen kommt über meine Cousine, die viel darüber gesprochen hat. Das heißt, ihr Mann ist aus Goldap. Und mein Nebenjobpartner kommt aus Königsberg, der mich auch hinlänglich über Königsberg informiert hat.
Wie und wohin sind Sie dann gekommen nach Ostpreußen?
Das erste Mal bin ich mit meinem Schulfreund Jürgen Kuhlmann über Mistreu nach Mikulajken, das heißt auf den Zeltplatz nach Mikulajken gekommen und haben hier in der evangelischen Kirche in Mikulajken den Thomanerchor erlebt. Das war ein erhebendes Erlebnis, muss ich sagen. Wir haben dann eine Tour gemacht nach Biala-Gelenburg, ja heute Biala-Piszka, und waren beeindruckt von der Kirchturmuhr, die bei Vollschlag dann ein gewaltiges Lied ins Land schmetterte. Dann hatte mein Pastor, ich komme aus der Petrusgemeinde, die Idee, dass ich doch versuchen sollte, mit einem evangelischen Pastor ins Gespräch zu kommen. Das ist mir gelungen. Wir haben Pastor Pisch aus Weißun, der seinen Verwaltungssitz in Pisch hat, getroffen, mit ihm gesprochen und sind uns grob, sage ich mal, einig geworden.
Das war sozusagen die Anfänge. Ja, und jetzt haben Sie eine abenteuerliche Tour hinter sich. Was machen Sie denn gerade hier?
Wir sind jetzt 2014 hierher gekommen. Ich hatte das vorher anklingen lassen, dass ich einige oder verschiedene oder viele Bücher habe, die vom Prinzip ungenutzt sind, die dorthin sollen, wo Leute gerne lesen und die geistige Kraft, die in diesen Büchern steckt, nutzen wollen. Und deshalb habe ich mich aufgemacht und habe Bücher nach Osterode gebracht.
Nach Osterode zu Herrn Hoch ins Deutsche Haus. Von Schwerin ist natürlich schon eine Strecke zu fahren. Sie haben gerade gesagt, in Güstrow gibt es da so eine Möglichkeit, mit alten Büchern was zu machen. Das wäre auch eine Alternative gewesen. Was machen die denn da?
Vor Güstrow gibt es ein, man sagt dazu, Büchermuseum. Das heißt, dort bringen Leute Bücher, die sie nicht mehr lesen wollen, hin. Und die werden dort gelagert. Und man kann die gleiche Stückzahl aus dem Museum wieder mit nach Hause nehmen, wenn man will. Ansonsten lässt man sie da und die Nachfolgenden können sich aus diesen Büchern, die dort sind, entsprechende aussuchen und mit nach Hause nehmen. Und das würde ich dann auch machen, wenn jetzt sich herausstellt, Goethe ist nur mit 6 Bänden versehen und er hat 8. Dann würde ich gucken, ob ich die anderen 2 noch dazu kriege.
Das dann auch sortiert dann in Güstrow?
Nein, es ist in Güstrow leider nicht sortiert. Es ist Physikusarbeit, also man muss dann richtig kämpfen, um dann an die Bücher zu kommen.
Ja. Trotz dieser Möglichkeit, Sie haben sich entschieden, eine ganze Menge Bücher hierher nach Ostpreußen zu bringen. Wie viele sind es denn im Endeffekt geworden?
Um 1 oder 2 will ich mich nicht streiten, aber es sind etwa so circa 500 Stück vielleicht geworden. In Kartons ausgedrückt wären es denn vielleicht, sagen wir mal, 8 Kisten. 8 Bananenkisten.
8 Bananenkisten voll und die haben Sie jetzt hertransportiert. Ja, das war sicher eine ziemlich heftige Tour. Also Auto war zu wenig, ne?
Ich musste sie in einen Anhänger laden, sonst hätte ich sie nicht hergekriegt, dann hätte ich mein Auto zu Schrott gefahren. Ich hatte mich gewaltig mit der Zeit verschätzt. Ich wollte ursprünglich, wir sind um 5 Uhr morgens losgefahren. Ich musste noch das Gut sichern, das hat etwas mehr Zeit in Anspruch genommen und wollte um 17 Uhr hier in Olsztyn sein und muss aber leider sagen, die Zeitkalkulation war falsch. Ich bin hier um 23 Uhr aufgeschlagen und es war stockdunkel.
Hat es dann wenigstens, also abgesehen jetzt von der langen, anstrengenden Fahrt, hat es dann jetzt so funktioniert, wie Sie gehofft haben, also der Übergabe und so?
Also ich muss sagen, es hat alles am Ende dann ja doch noch wunderbar geklappt. Am Morgen hatte ich dann mit Herrn Hoch telefoniert und der hat auch alles soweit vorbereitet gehabt. Die Frauen kamen, die haben mir dann auch schon geholfen, Bücher reinzutragen. Er kam dann um 11, so wie er es gesagt hatte. Und ja, hat alles planmäßig geklappt. Wir haben die Bücher dann dort im Deutschen Haus untergebracht.
Die Bücher liegen jetzt da, sollen weitergegeben werden an Deutsche Gesellschaft, an das Gymnasium, Lyzeum, an die Deutschland. Wissen Sie, können Sie sagen, was denn das für Bücher sind?
Es sind Romane, es sind Anleitungen zum Basteln, es sind auch Kinderbücher dabei, es ist Goethe dabei. Also querbeet, sage ich mal, ist enthalten. Nun muss man natürlich rausfiltern, was will das Gymnasium haben und was will der eine, was will der andere haben. Also ich denke mal, für jeden ist etwas dabei und nun muss man bloß gucken.
Sie haben vorhin auch schon angedeutet, falls da 6 Bände Goethe sind, es fehlen noch 2. Also Sie hätten dann also noch Reserven, wo Sie sagen, also falls Interesse besteht, können Sie auch noch mal kommen, noch mehr Bücher bringen?
Ich könnte noch mal kommen und noch Bücher bringen. Es muss natürlich dann klar sein, dass man sie dann auch haben will.
Das war Heinz Bachfeld aus Schwerin im Gespräch mit Uwe Hahnkamp über die Bücherspendeaktion, die er Anfang letzter Woche in die Tat umgesetzt hat.